Ja, wie schon angekündigt, wir sind heute beim 17. und letzten Sendschreiben angelangt. Und das hat es in sich. Das Interessante ist, wir reden die ganze Zeit davon, dass wir hören sollen auf das, was der Geist uns sagt. Und ja, jetzt kann ein Problem auftreten. Plötzlich spricht Gott. Plötzlich spricht Gott in dein Leben hinein. Er sagt dir etwas und das, was er sagt, kann sehr herausfordernd sein. Es kann etwas sein, was dir überhaupt nicht gefällt. Du sagst also, das will ich nicht machen, das kann ich nicht machen, das kann nicht für mich bestimmt sein. Und dann kommt vielleicht sowas wie eine Verteidigung. Habe ich mich verhört? Ah, das war sicherlich nur ein Gedanke oder aus welcher Quelle kommt das auch immer. Also man fängt an, sozusagen die Gültigkeit dessen, was man hört, etwas herabzuspielen, dass es für einen selbst vielleicht nicht so stark gilt. Und das ist interessant, weil darum geht es heute auch maßgeblich bei Laodicea, dass sie eben unterwegs sind und sagen, es gibt viele Wege, es gibt viele Möglichkeiten, vieles ist gültig, das muss man alles nicht so eng sehen. Wir sind sozusagen freigebig, weitläufig, nicht irgendwie diskriminierend für irgendetwas. Alles ist schon irgendwie gut und Gott vergibt ja ohnehin alles, Gott liebt alle, alles ganz wunderbar. So, da will ich heute mit euch mal reinschauen in die Gemeinde Laodicea und in das Schreiben, was Jesus an diese Gemeinde richtet. Gucken wir wieder auf der Karte und wir sehen, wir sind am Ende der Linie angelangt, Laodicea, und ich habe schon das Symbol hingemacht, wieder Traurigkeit und Totenkopf. Also Jesus ist von dieser Gemeinde nicht unbedingt begeistert. Wir hatten das Ähnliche schon bei Sardis. Sardis und Laodicea sind so die zwei Gemeinden, die ein wirklich sehr negatives Urteil abbekommen. Und bei Laodicea eigentlich noch etwas intensiver in die negative Richtung. Nun, Laodicea, von der Lage her lag es eigentlich ganz wunderbar. Ich habe das hier mal gestrichelt, so ein bisschen angedeutet. Es gab Handelswege, es gab einen Weg von Norden nach Süden, der ging da oben durch Philadelphia durch und ging dann an Laodicea vorbei. Dann gab es eine zweite Handelsstraße von Ephesus, wo wir angefangen hatten mit dem ersten Sendschreiben, Hafenstadt. Das heißt, vieles an Gütern transportierte sich über die Wege und es ging alles durch Laodicea, war also ein super Zentrum. Laodicea selbst war auch irgendwann so wirklich ein organisatorisches Zentrum im Römischen Reich, wo eine große Verwaltung drin angesiedelt war. Und Laodicea, es wird ja sozusagen mit diesem lauwarm nachher beschrieben, und das war ganz interessant, weil das ist ein Bild auch dafür, wie die Umgebung ist. Laodicea wurde aus zwei verschiedenen Richtungen mit Wasser versorgt. Es gab eine Wasserversorgung aus dem Norden, aus Hierapolis. Das waren heiße Quellen mit Mineralien gefüllt, hatten teilweise auch bekannt für heilende Wirkungen und so weiter. Und es gab ein frisches Quellwasser, also kühles Wasser, was aus Kolossä geführt wurde. Und Kolosserbrief gibt es ja auch. Also Kolossä war auch ein Brief, wo Paulus an die Gemeinde schrieb. Und in der Gemeinde selbst wirkte auch ein sogenannter Epaphras. Wenn wir im Kolosserbrief im Kapitel 4 schauen, da wird also Hierapolis und Laodicea werden erwähnt, obwohl es ein Schreiben an Kolosser ist. Es wird auch ein Brief erwähnt, den Paulus an Laodicea selbst geschrieben hat. Den Brief haben wir aber nicht, der ist verloren gegangen. So, jetzt ist aber folgendes Problem, Hierapolis ist so 8 Kilometer weit weg, Kolossä im Bereich von 5 Kilometer weit weg und die Römer haben immer schöne Aquädukte gebaut, wo das Wasser dann sozusagen drüber floss und rüber floss. Man kann sich vorstellen, in den Wetterbedingungen, die dann da sind, mit warmer Lufttemperatur und sonstiges, kommt nach 8 oder 5 Kilometer, wenn das Wasser da einfach runterfließt, ist die Temperatur nicht mehr so ganz die Originaltemperatur. Das heiße hat abgenommen, hat sich so Richtung kühler begeben. Das frische, kalte Wasser ist wärmer geworden. Und wir enden zum Schluss bei irgend so einer mittleren Temperatur, was man dann als lauwarm bezeichnet. Und das Bild greift praktisch Jesus dann auch im Sendschreiben, werden wir später sehen, auf. Aber das einfach von dem Hintergrund von der Wasserversorgung. Laodicea hatte im Zentrum anscheinend einen riesigen Brunnen mit wirklich dem sprudelnden Wasser und was eine riesige Anlage gewesen sein muss, hat man archäologisch ausgegraben. Nun, was ist noch sonst zu sagen über Laodicea? Die Übersetzung heißt Volksrecht. finde ich auch schon interessant, man richtet sich nach dem Volk, vielleicht nicht mehr so ganz nach Gott. Wir hatten gerade schon die zentrale Handelslage. Laodicea war unheimlich reich. Also wir hatten schon eine andere Stadt vorher gehabt, die extrem reich war, wo dieser König Krösus war, wo ein Fluss war, aus dem man Gold schöpfen konnte. Aber das ist nichts verglichen mit Laodicea. Die waren so reich und das kennzeichnet sich zum Beispiel dadurch, Laodicea wurde zweimal vollständig durch Erdbeben zerstört. Und wir hatten letztes Mal gesehen, bei der vorherigen Stadt Philadelphia, da hat Tiberius, der Kaiser Tiberius, hat Geld gestiftet, um die Stadt wieder aufzubauen. Laodicea hatte beide Male gesagt, ach du, brauchen wir nicht, wir machen das aus eigenen Mitteln, wir haben da alles. Also die hatten wirklich genügend Geld, um die gesamte Stadt gerade eben mal wieder selbst aufzubauen. Das sagt schon viel aus, weil es ist die einzige Stadt, zu der das beschrieben wird. Alle anderen Städte brauchten Hilfe, wieder sozusagen aufgebaut zu werden. Laodicea hat gesagt, wir zahlen das aus eigener Tasche, haben wir da. Die Industriezweige, die Laodicea reich gemacht haben, waren drei maßgebliche Industrien. Das eine war, sie hatten sogenannte schwarze Schafe, also jetzt wirklich im biologischen Sinne, nicht im übertragenen Sinne, wo sie eine weiche schwarze Wolle mit hatten, um Kleidung mitzumachen. Das wurde dann häufig auch mit Purpur gefärbt, weil dann Schwarz und Purpur gibt dann eine schön intensive Färbung. Aus dem Wasser, was sie aus Hierapolis bekommen hat, haben sie dann auch sozusagen Sachen gewonnen mit den Mineralien. Und es gab dann ein Pulver, was man mit Öl zu einer Augensalbe vermischen konnte, was auch gut war, eben wenn man an den Augen irgendetwas hatte. Und das dritte war eben Banken. Also sozusagen ein Frankfurt, ja, war dann auch so wirklich wie die Europäische Zentralbank, gab es dort in Kleinasien, war in Laodicea die Zentralbank von Rom dort vertreten, wo man den ganzen Geldhandel dort mitgemacht hat. Also das gab es damals auch schon. Und aus diesen Quellen hat Laodicea sozusagen ihre Finanzstärke dann auch geholt. Steigen wir ein in das Schreiben. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Laodicea, sagt Jesus zu Johannes. Und Jesus stellt sich vor, als der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge. Amen ist ja auch sozusagen nach dem Motto, so ist es. Und wenn Jesus etwas sehr Deutliches sagt, benutzt er häufig Amen, Amen, ich sage dir. Und dann kommt sozusagen wirklich eine Wahrheit. Und hier ist es interessant, er fängt mit auch, der Amen sagt, dass er unterstreicht, welch Wahrheitsgehalt ist. Und er unterstreicht es wieder mit Treue und Wahrhaftige. Das hatten wir letztes Mal bei Philadelphia auch. Ist sozusagen schon der Hinweis auf den weißen, auf dem Reiter, auf dem weißen Pferd, später in der Offenbarung drin, dass das Jesus Christus ist. Der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat. Genau, das weiße Pferd. Der Ursprung, das könnte ein Hinweis sein, dass er da schon ein bisschen sagen will, hey, du bist reich, du meinst, du hast alles, aber erkenne mal, woher das kommt. Ich bin der Ursprung, nicht dein eigenes Werk. Vielleicht ist das schon so ein bisschen etwas dahin. Aber ich habe erstmal sozusagen bei dem Einstieg ein Herzchen gemacht, weil ich gesagt habe, eigentlich ist erstmal sozusagen der Gruß sehr ähnlich wie bei Philadelphia, wo es sehr liebevoll ist. Dann geht es weiter. Ich kenne dein Tun und weiß, dass du weder heiß noch kalt bist. Also das ist schon so ein bisschen Anspielung auf diese Quellen mit dem Wasser, mit dem lauwarm. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist jetzt kein Lob. Da ist eigentlich nichts drin. Ja, also ich kenne dein Tun. Was das ist, wird überhaupt nicht gesagt. Es wird auch nicht gesagt, ob das gut ist oder schlecht ist. Wir haben nur gesagt, weder warm noch kalt. Das ist irgendwie so nichts Richtiges, Greifbares. Und dann geht es auch richtig los. Wenn du doch das eine oder andere wärst, du bist lau, weder heiß noch kalt. Darum werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. So, spätestens jetzt wird deutlich, das ist etwas, was Jesus hier, die Gemeinde gefällt Jesus nicht. Und dieses Ausspucken kann man auch schon bildlich sehen, denn mit lauwarmer Sohle, also so lauwarmem Salzwasser oder ähnlichem, kann man Brechreiz verursachen, dass man es wirklich ausspuckt und noch etwas mehr. Also auch wieder ein Hinweis sozusagen fast auf das, was in der Stadt da ist. Man könnte wirklich sagen, du bist mir zum Punkt, Punkt, Punkt. Ihr könnt das selber ausfüllen. Fängt mit K an und ja. Okay, ich möchte das Wort nicht sagen, aber Jesus hat keine Freude an dieser Gemeinde. Da ist wirklich irgendwie nichts. Und dann geht er inhaltlich rein. Und da geht es, es ist interessant. und wohl versorgt. Mir fehlt nichts. Nach dem Motto, die Gemeinde sagt von sich selbst, alles prima, prächtig. Hier ist super. Ja, alles funktioniert. Wir haben eine tolle Gemeinde. Wir können uns alles leisten, was wir wollen. Wir haben keine Sorgen. Alles top. Und dann geht es weiter. Aber du weißt nicht einmal, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist. Und das ist das Interessante, da kommen wir schon in die Richtung der Gleichgültigkeit. Sie sehen in dem, wie sie unterwegs sind, ihre Gültigkeit, aber sehen gar nicht mehr, sie wissen gar nicht mehr, wie sie mit Gott unterwegs ist. Es ist ihnen anscheinend auch nicht wichtig. Sie sagen, alles top. Es ist alles gleichgültig. Und auf diese Gleichgültigkeit möchte ich etwas genauer drauf eingehen, weil ich habe mich gefragt, wie kann ich sowas ein bisschen versuchen darzustellen, wie das uns auch treffen kann im alltäglichen Leben. Und ich habe einfach mal gesagt, die gleiche Gültigkeit bei Akzeptanz. Wir haben heute ein sogenanntes Antidiskriminierungsvorgehen, dass wir sagen, wir dürfen nichts mehr sagen, was irgendwie jemanden verletzt. Worte dürfen nicht ausgesprochen werden. Politiker sind schon gleich weg vom Fenster. Und wenn man sich irgendwie im Wortwahl vergreift, dann fühlt sich jemand gleich angegriffen, man muss sich entschuldigen. Also gerade auf der Sprachebene merken wir im Moment, man muss ganz vorsichtig sein. Ich habe letztens gelesen, dass der neue Asterix, der rauskam, da haben sich diejenigen, die die Texte geschrieben haben, haben wirklich sich gedacht, was dürfen wir denn überhaupt noch schreiben, um irgendwie einen Witz zu machen? Ja? Weil alles kann irgendwie verletzend sein, dann werden sie angegriffen und letztens wurde gesagt, Otto Walkes hat also in einem Film, der ja inzwischen 15 Jahre ist oder so, das Wort mit dem N benutzt und dafür wurde er angegriffen. Das kann doch nicht sein. Ja, aus einer anderen Zeit wird plötzlich jemand angegriffen, dass er den Film damals so mit den Worten benutzt hat. Also finde ich eine Entwicklung, die mir insofern Sorge bereitet, dass da so eine große Wichtigkeit plötzlich ist, aber auch dahinter steckt, alles ist gut, alles ist erlaubt. Du darfst eigentlich nichts kritisieren, weil du sonst irgendetwas diskriminierst. So, und da kommen wir jetzt auf dem Thema. Wenn einer sagt, das ist richtig und der andere sagt, das ist falsch, dann ist die Frage, was ist es denn jetzt? Ist es richtig oder falsch? Und da reden wir in der heutigen Postmoderne häufig davon, dass man sagen kann, ja, also man muss das differenziert sehen. Für mich ist das richtig, aber für dich kann das natürlich falsch sein. Das ist durchaus möglich. Und der andere sagt genauso, ja stimmt, also für mich ist das falsch, aber für dich mag es vielleicht richtig sein. So ist beides richtig und falsch, je nach Seite der Betrachtung. Das kann ja durchaus vorkommen. Aber wenn wir das auf alles verwenden, dann gibt es eigentlich kein richtig und kein falsch mehr. Und dann landen wir dabei, es ist alles gleichgültig, richtig und falsch. Kann alles sein, es ist eigentlich nicht mehr definiert. Und dann landen wir letztendlich dabei, eigentlich ist mir alles egal. Ja? Auch wie du lebst, ist mir letztendlich egal. Du kannst machen, was du willst, wenn es für dich richtig ist, ich mache was anderes. Ob das jetzt für dich vielleicht schädlich ist oder nicht, du sagst, es ist richtig, dann mach das doch. Kannst du machen, interessiert mich eigentlich nicht. Es ist mir nicht wichtig, es ist mir gleichgültig, es ist mir egal. Während Jesus schreibt an Laodicea, werden wir später noch sehen, alle, die ich lieb habe, weise ich zurecht. Oder wie Luther schreibt, züchtige ich, ich erziehe sie. Das heißt, Jesus beschreibt unter Liebe etwas, dass ich sage, ich greife in das Leben von Menschen ein. Weil ich sehe, wie sie unterwegs sind, gehen sie in die Irre. Sie gehen kaputt. Also versuche ich, sie zu korrigieren. Wie Renate vorhin gesagt hat, ich setze Pfähle rein, dass man nicht irgendwie plötzlich am Abgrund runtermacht, sondern dass man im Schnee trotzdem noch den Weg erkennt, wo man hingeht. Und so setzt Jesus in jedem von uns im Leben irgendwelche Markierungen. Und er gibt Sachen, auch manchmal Druck, was sehr unangenehm sein kann, um ihn irgendwo hinzuführen. Denn, und das ist für mich so ein bisschen das Thema bei Gleichgültigkeit, das Gegenteil von Liebe ist nicht unbedingt Hass, wie man vielleicht häufig sagt, sondern das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Weil dann überhaupt kein Interesse eigentlich mehr für den anderen da ist. Er kann machen, was er will. Interessiert mich nicht. Lass ihn doch. Ich gebe ihm die Freiheit. Das wird heute häufig als Liebe bezeichnet. Liebe heißt, jedem das machen zu lassen, was er will. Und bloß nicht, dass ihn irgendetwas stören möge. Und das ist, aber auf der anderen Seite kann man sagen, Hast du überhaupt ein Interesse daran? Hast du ein eigenes Ziel, von dem du sagst, hey, das ist mein Ziel und das ist mir wichtig, weil das Ziel eines Christen ist, am Ende zu Gott kommen zu dürfen. Weil er verstanden hat, wenn er dieses Ziel nicht erreicht, dann wird das gesamte Leben nach dem Tode nicht so schön. Nicht zu sagen katastrophal. Aber das gilt, wenn das meine Überzeugung ist, für jeden anderen auch. Und wenn ich sehe, dass jemand unterwegs ist und sagt, Gott, interessiert mich nicht, was soll ich mit dem? Dann ist die Frage, wird mir bewusst, was für eine Zukunft vielleicht auf ihn wartet? Ich meine, wir dürfen uns nicht als Richter aufspielen, dass wir sagen, du wirst in die Hölle kommen. Aber letztendlich sind diese Aussagen in der Bibel da. Und wir sind verpflichtet, zumindest die Information weiterzugeben. Wir sollen niemanden zwingen, auch niemanden verurteilen. Wir dürfen keine Richter sein. Aber wir sollten ihm unsere Überzeugung klar machen, dass er für sich selber entscheiden kann, welchen Weg er gehen will. Oder ist es mir egal? Ist es mir gleichgültig, wo der andere mal landet? Auf Willow Creek 2010 in Karlsruhe war das, gab es einen Vortrag von Bill Hybels. Da hat er dieses Modell gebracht. Ich habe das mal versucht, in ein Bildchen zu machen. Ich nenne das das O2-Modell mit drei O's am Ende, weil es sind vier Kreise mit dem Kreuz, also wie ein O2. Und das ist sozusagen ein bisschen die Entwicklung eines Christen oder eines Menschen im Christsein. Das fängt hier ganz links an. Da ist der Stuhl. Das Zentrum sozusagen, was regiert in dem eigenen Leben einer Person. Und da steht das E, das Ego, das Ich ist drauf. Christus ist irgendwo draußen, spielt im Leben keine Rolle. Nun kommt sozusagen die Begegnung mit Jesus Christus und das Christwerden. Plötzlich tritt Christus ins Leben hinein und spielt eine Rolle. Es ist noch immer das Ego sozusagen drauf, man ist immer noch selbst unterwegs. Christus ist aber schon mal dabei. Man hat ihn nicht mehr sozusagen draußen, kennt ihn gar nicht, man hat ihn kennengelernt. Man ist sozusagen Christ geworden. Jetzt tritt eine Entwicklung auf, wo Christus immer mehr ins Zentrum reinkommt, also immer mehr sozusagen auch die zentrale Rolle übernimmt und sozusagen Idealsituation am Ende, Christus lebt in mir, nach dem Motto, Christus darf wirklich bestimmen, wie mein Leben läuft. Wir sollen ja immer ähnlicher werden wie Christus. Und insofern ist es dann nicht mehr ein Gerangel, wer darf es mal hin und mal her, sondern am Ende, dass wirklich Christus sozusagen die zentrale Rolle übernimmt. Was nicht heißt, dass ich weg bin, ich bin dabei, aber mein Leben ist nach Christus ausgerichtet. Und nun ist bei dem dritten Kreis, wo ich sozusagen etwas ringe mit dem Thema, wer sitzt eigentlich auf dem Stuhl, da ist eine gewisse Gefahr da, weil dort eine Gleichgültigkeit entstehen kann zwischen dem, was ich will und dem, was Christus will. Ich kann als Christsein sozusagen hier durchaus hängen bleiben, mich nicht weiterentwickeln, weil ich sage, ja, Christus ist doch da und ich gehe am Sonntag in die Kirche, in die Gemeinde und ich mache auch mal hier was mit und ich mache auch mal da was mit. Aber in anderen Bereichen ist dann wieder sozusagen das Ego. Wir haben immer sozusagen beide eine Gültigkeit. Mal ist Christus in der Gültigkeit, mal bin ich in der Gültigkeit. Und so in Summe regelt sich das irgendwie 50-50 aus und dann ist das schon gut. Sozusagen ein halber Christ, würde ich jetzt mal definieren, 50-50. Und es gibt in diesem Zusammenhang natürlich auch einen Haufen Sprüche, die dort ein enormes Spannungsfeld, finde ich, ausdrücken, wo Paulus selber in Römer sagt, wenn ich aber das tue, was ich gar nicht will, dann bin nicht mehr ich der Handelnde, sondern die Sünde wohnt in mir. Ja, dann besteht so die Möglichkeit zu sagen, ja, das bin ja gar nicht ich, ich mache den Fehler nicht, sondern die Sünde macht den Fehler. Ich bin ja gut, ich bin gerettet und die Sünde, die ist da sozusagen abseits, die ist schuld. Ja, das war im Paradies die Frau, die du mir gegeben hast, nein, die Schlange und so weiter. Sozusagen die Selbstverantwortung wegschieben, nicht ich. Und Paulus schreibt dann aber auch im Spannungsfeld, soll das jetzt heißen, wir dürfen einfach weiter sündigen, nach dem Motto, die Gnade von Jesus Christus ist ja groß genug, wir machen sie sogar damit sichtbar, wenn wir sündigen, wie groß die Gnade ist, macht er so richtig ironisch da rein. Und dann schreibt er, nee, also bitte nicht, ja, auf keinen Fall, das ist nicht die Absicht. Die Sünde soll schon weniger sein. Und er beschreibt ja auch im Galaterbrief diesen schönen Spruch, wenn wir mit dem Geist unterwegs sind, wird etwas wachsen. Es werden Dinge wachsen, Liebe, Freude, Frieden, Geduld und eine ganze Liste von Begriffen, die kommt. Und da ist das Ziel eben genau durch den Geist zu wachsen, sich führen zu lassen, selber vom Stuhl herunterzutreten und zu sagen, Heiliger Geist, du übernimmst die Führung und zwar in allen Bereichen, nicht nur da, wo es mir gefällt, wo wir übereinstimmen miteinander. Und dann müssen wir aber auch auf der anderen Seite klar sein, dass wir das rechte Ziel hier auf der Erde nie 100% erreichen werden. Da dürfen wir dann auch wirklich die Gnade Gottes annehmen. Also wir müssen daraus jetzt nicht ein Druckverhältnis machen nach dem Motto, du musst aber und bloß keine Fehler mehr machen, weil da sagt dann auch Johannes, schreibt im ersten Johannesbrief ganz klar, wenn wir sagen, dass wir nicht sündigen, dann belügen wir uns selbst. Aber wenn wir diese Sünde vor Gott bringen und einsichtig sind, sie nicht gleichgültig hinnehmen sozusagen, sondern sie ganz klar uns dazu bekennen, dann wird sie auch von uns weggenommen. Aber ihr merkt an diesen ganzen Sprüchen, das ist ein unglaubliches Spannungsfeld von hin und her. Und dass man irgendwo so zwischen diesem dritten und vierten Kreis da, wie so ein beim Flipperspiel so ding, 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 ding hin und her sich bewegt. Und das ist natürlich schon eine Schwierigkeit. Aber dennoch soll man versuchen, in die Richtung zu gehen. Denn sonst kommt man auf das, genau, was Gott schon zu Mose ganz am Anfang sagt, wenn du isst und satt wirst, wenn du sagst, du hast alles, dass du dann zu dem Punkt kommst und sagst, wozu brauche ich Gott? Ich habe mein Auto, mein Haus, mein Einkommen, ich kann mir kaufen, was ich will, meine Gesundheit ist in Ordnung, alles prima, brauche nichts. Das ist extrem gefährlich und Gott warnt davor, dass das passiert. Und genau das sehen wir in Laodicea. Du sagst, ich bin reich, mir fehlt nichts. Jesus sagt, jämmerlich bist du dran und du weißt es nicht einmal. Du bist arm, nackt und blind. Lustig, arm, obwohl sie Banken haben. Nackt, obwohl sie Wolle produzieren. Blind, obwohl sie Augensalbe haben. Also er spricht genau die Themen an, die eigentlich in Laodicea groß drin sind, was so eine Basis bildet, sagt er, das ist alles nicht das, was zählt. Nochmal, wenn du nun isst und satt wirst, hüte dich davor, dass du den Herrn nicht vergisst, die Wichtigkeit Gottes in deinem Leben. Und dann geht es weiter. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen. Nochmal, sie haben Gold da, sie haben die Banken. Aber es soll nicht das Gold sein, das irdische Gold, es soll Gold von Jesus sein. Weiße Kleider statt der schwarzen Wolle, die er produziert. Die Kleider der Reinheit, der Vergebung, weil ich mit Jesus Christus unterwegs bin. Und eben Augensalbe, weil ihr nicht mehr seht. Ihr wisst nicht, wie jämmerlich ihr dran seid. Das sagt er dieser Gemeinde in großer Deutlichkeit. Und dann geht es weiter. Dieser Spruch, die ich lieb habe, weise ich zurecht. Mache endlich ernst und ändere deine Einstellung. Ich finde es interessant, die NGÜ mit diesem Mache endlich ernst übersetzt es, also die Neue Genfer übersetzt es wirklich, mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit. Entscheide dich für eine Sache und sag nicht, das ist gut, alles prima. Und eben dieses, wer mich rufen hört, wenn Jesus klopft, dann die Tür aufzumachen. Das ist deine Entscheidung. Was machst du, wenn Jesus in deinem Leben anklopft mit einem Vers? Ich meine, ich habe es erlebt, dass ich Gedanken erhalten habe, wo ich gesagt habe, die akzeptiere ich nicht. Die will ich nicht wahrhaben. Und ich musste über ein Jahr lang lernen, dass mit Gott zu streiten hoffnungslos ist. Irgendwann musste ich einsehen und ich durfte einsehen, dass das, was er mir gesagt hatte, richtig war und dass es stattgefunden hat. Aber es kommt garantiert der nächste Gedanke, wo ich auch wieder sage, muss das denn sein? Und wir sehen es bei den Propheten im Alten Testament, als wenn sie berufen werden. Ich bin zu jung, ich kann noch nicht, Moses, ich kann nicht reden. Ja, es ist, wenn Gott mit einem Auftrag kommt, ist dieser Auftrag nicht unbedingt angenehm. Das heißt, wenn du sagst, mein Leben ist alles Paletti, alles super, Vorsicht, schau genau rauf, lass dir in dein Leben von Gott hinein reden. Weil er sagt, es ist letztendlich ein Kampf. Wenn ich nicht alles einfach gleichgültig mache, ist natürlich alles in Ordnung, alles ist gut, muss mich um nichts kümmern. Aber wenn ich sage, es ist etwas wichtig und es ist wichtig, da auch hinzukommen, dann wird es automatisch zu einer Anstrengung, es wird zu einem Kampf, in dem ich nicht satt werde, in dem ich, Henna, du hast es vorhin gesagt, den Hunger, die Leidenschaft, die muss bleiben. Die Leidenschaft nach Gott, nicht irgendwo zu sagen, ich habe ein Level erreicht, das ist gut, jetzt reicht's, ich bin da. Wir sind da, wenn wir bei Jesus sind. Und im Moment haben wir den Heiligen Geist als ständigen Begleiter, als ständige Hilfe, als ständigen Wegpfosten, um zu Jesus zu finden, wo wir dann am Ende mal da sind. Nun, ich habe mich etwas schwer getan, das zusammenzufassen. Was könnte man sozusagen da als abschließende Worte zu sagen? Ich bin auf Folgendes gekommen, auch mit diesem Bildchen sozusagen, der Mensch, der sozusagen in alle möglichen Richtungen schaut, sich nicht entscheidet. Ich fand erstmal den Psalmvers, fand ich toll. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken oder wie ich es meine, wie in der Lutherbibel dann steht. Und siehe, ob ich auf einem Weg ohne dich bin, auf einem gottlosen Weg, wo ich in die Irre gehe, und leite mich bitte auf dem Weg zu dir, auf dem Weg, der in ein ewiges Heil führt. Das ist das, was David im Psalm 139 eben ausspricht und sagt, hilf mir, dass ich nicht in die Irre gehe. Kontrolliere mein Leben, schau rein und sag mir etwas, damit ich in die richtige Richtung gehe. Aber dazu muss ich hören und reagieren. Und da sind wir natürlich dann beim Psalm 1, ganz am Anfang vom Psalmbuch, wo steht, glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn, sprich an der Bibel, am Lesen, und darüber nachdenkt, Tag und Nacht, dass das Wort Gottes, die Bibel, mich begleiten darf in meinem Leben, ständig und nicht nur zu gewissen Momenten. Und dieses Wachsen aus dem Heiligen Geist in den verschiedenen Punkten, Liebe, Freude, Frieden, Sanftmut, Selbstbeherrschung, diese ganzen Punkte, die da drin stehen. Da kann ich ja einfach auf meinem Leben schauen. Bin ich heute anders unterwegs? Zum Beispiel im Straßenverkehr. Rege ich mich weniger über den vor mir auf? Halte ich mich zurück? Ja, das sind einfach kleine Punkte. Das so ein bisschen als Zusammenfassung. Wenn wir jetzt auf die gesamte Tabelle schauen, jetzt sind wir sozusagen, ist die Tabelle gefüllt und ich habe mal bei Laodicea geschrieben, was ist an Gutes drin? Friede mit allem oder mit allen? Aber ganz weg von Gott. Egal, passt schon. Eigentlich nichts Gutes. Und die Aufforderung ist, mache ernst. Weg mit deiner Gleichgültigkeit. Entscheide dich. Geh einen klaren Weg. Warm oder kalt. Aber nicht irgendwo in der Mitte. Und ich habe dann sozusagen, was nehme ich für mich mit? Wäre meins jetzt, suche, glaube und vertrete die Wahrheit des Wahrhaftigen und Treuen. Dass ich sage, ich suche und glaube sie als Überzeugung für mich selbst. Aber ich vertrete sie auch nach draußen. Ich lasse nicht einfach alles andere stehen, sondern mache den Mund auf. Auf die Gefahr hin, dass ich mich unbeliebt mache. Das ist nämlich der Punkt. Es kann für Ärger sorgen, wenn ich für etwas einstehe. Wenn ich heute eine Meinung habe, gelte ich als intolerant. Es ist leider in vielen Bereichen der Fall inzwischen. Nun ist das Wichtige, was der Geist dir sagt. Und wir haben jetzt 7 Schreiben an verschiedene Gemeinden. Und die Mail bekommen haben, da war schon eine kleine Aufforderung drin, dass wir einfach mal versuchen zusammenzutragen, was hat der Geist vielleicht uns in dieser ganzen Zeit gesagt. Und dazu gibt es 2 Möglichkeiten, auch für alle, die im Video dabei sind. Und zwar, wir wollen jetzt ein Slido machen. Das Slido ist schon aktiv, also ihr könnt da schon drauf gehen, der ist schon aktiviert. Über slido.com oder sly.do könnt ihr beides eingeben. Ihr könnt diesen Code da scannen, der da angezeigt wird. Und dann, wenn ihr aber auf die Internetseite geht, dann müsstet ihr eingeben 8 Viva. 8 für das 8. Sendschreiben und Viva für die Gemeinde in Wiesloch-Walldorf. Und da geht es darum, zusammenzutragen, was habt ihr mitgenommen, was der Geist unserer Gemeinde sagen will. Und wir wollen dieses einfach zusammentragen, dann, dass wir dieses in dieser Form reinbringen. Das Ganze ist anonym. Ich kann also, weiß nicht, wer was gesagt hat. Und deswegen, genau, danke, Veronique. Veronique macht mich gerade darauf aufmerksam, nicht jeder hat Slido, nicht jeder kann das bedienen. Und wir wollen gerne jedem die Möglichkeit geben, auch etwas zu geben. Deswegen hat Veronique auch Zettelchen ausgeteilt. Und dass wir auch, sie auch einfach auf einem Papierzettel etwas schreiben könnt und das nachher dann... sammelst du sie ein? Ja, okay. Bei Veronique dann abgeben, sodass wir das zusammentragen können. Ich tippe das dann dort ein. Und auch wenn jetzt zu Hause, da habt ihr dann das Papierchen nicht, was ihr einfach abgeben könnt. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben. Ja, das, dann weiß ich zwar, von wem das kam. Wenn das, euch das unlieb ist, könnt ihr es anders versuchen. Ein Brief ohne Absender. Aber ansonsten E-Mail an pastor@feg-viva.de. Und sodass wir das sammeln wollen. Wir werden dieses Slido aktiv lassen, auch noch über den Tag hinaus. Wenn ihr zum Beispiel dieses Video jetzt etwas später schaut, dann wird es heute an dem Sonntag noch, vielleicht bis 18, 19 Uhr, werde ich es aktiv lassen und dann irgendwann ausschalten. Und dann könnt ihr immer noch per Mail, per Brief oder sonst was etwas nachliefern. Und wir wollen dieses Slido, das Ergebnis, wollen wir dann in unserer Gemeindefreizeit als Einstieg nutzen. Dass wir genau da nochmal drauf sprechen im Sinne von, hey, was haben wir daraus mitgenommen? Was ist aus den Sendschreiben bei uns als Gemeinde hängen geblieben? Um zu versuchen zu sagen, lass uns als Gemeinde auf den Geist hören, was der Geist uns sagt und uns danach richten. Vielleicht sehen wir auch Dinge nicht, dass wir sagen, da müssen wir dran. Und das können wir dann auf der Gemeindefreizeit miteinander einfach ansehen und durchgehen und schauen, was raus wird. Also, das Slido wird immer mal kurz erscheinen zwischen den einzelnen Lieder. Und wir haben jetzt einfach in der Lobpreiszeit, könnt ihr auch sagen, kommt euch noch was, was der Geist euch sagt, aus den Sendschreiben. Amen dazu.